eine der anderen Missionen, die eine super Sozialarbeit machen, aber vehement dagegen sind, den Seeleuten Jesus als den einzigen Erretter weiterzugeben. Aber das nur noch der Nachtrag. Machen wir mit der erstaunlichen Frau weiter. Wir starten aber mit einer Frage: Wie stellen sich Menschen überhaupt vor, dass sie eine Verbindung zu dem allmächtigen Gott aufbauen können? Den meisten Menschen weltweit gesehen fallen dazu eigentlich so mal ganz grob unterschieden zwei Optionen ein. Die eine gibt es seit der Antike, da wird Gott oder wer immer so als höhere Wesen so angesehen wird, als so, ja, so als blutrünstiger Tyrann angesehen, den man ständig durch Wohlverhalten und durch Opfergaben besänftigen muss. Das ist die eine Option, in ganz unterschiedlichen Variationen dann auch. Die zweite findet man vor allen Dingen hier bei uns im westlichen Kulturkreis. Da verbindet man Gott eher so mit einer spirituellen Kraft, die man, und das ist das Gute, jederzeit anzapfen kann, wenn man nur die richtigen Techniken beherrscht. Meditation wäre so ein Weg. Und das Gute ist, bei diesem Gott, er stellt eigentlich kaum irgendwelche Fragen. Werte, Normen, Gebote spielen eher eine untergeordnete Rolle. Gott bleibt irgendwie merkwürdig, anonym und dabei sehr tolerant. Ihm scheint es fast egal zu sein, wie man lebt, solange man sich einigermaßen anständig und mitmenschlich verhält. Ja, und das Gute ist, was anständig ist und was mitmenschlich ist, das überlässt er im Großen und Ganzen uns. Also Gott ist so, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn brauche, wie er mir gut gefällt. Natürlich haben beide Vorstellungen nichts mit der Bibel zu tun. So, und nun berichtet uns der Evangelist Matthäus von einer wirklich bemerkenswerten Frau, die offensichtlich bei ihrer Begegnung mit Jesus alles richtig macht. Das ist erstaunlich, denn sie ist Heidin. Sie kennt den wahren Gott Israels nicht wirklich, wahrscheinlich vom Hörensagen. Und dazu kommt, dass Jesus sich in der Begegnung mit ihr doch recht merkwürdig verhält. Eigentlich so, wie wir ihn gar nicht so kennen. Wir haben ja gerade in den Text gehört. Jesus hatte mal gerade wieder Auseinandersetzungen gehabt mit einigen religiösen Leitern, ist dann in den Norden über die Grenze hinweg Richtung Sidon, Tyros gegangen. Es scheint, dass er einfach mal Abstand braucht. Aber Ruhe findet er wieder nicht. Eine Frau hört von seiner Ankunft, da Tyros nicht sehr weit von der Grenze zu Israel entfernt liegt, müssen ihr eigentlich die jüdischen Sitten und Gebräuche einigermaßen vertraut gewesen sein. Sie weiß, dass sie eigentlich nicht die religiösen, die moralischen, die kulturellen Voraussetzungen mitbringt, einen jüdischen Rabbi aufzusuchen. Sie ist Heidin. Als Frau in der damaligen Zeit ohne gleichberechtigte Stellung Männern gegenüber und darüber hinaus kultisch unrein. Also nach jüdischen Maßstäben hat sie kein Recht, einen gläubigen Juden und schon gar nicht einen Rabbi anzusprechen. Aber das ist ihr egal. Sie kommt unangemeldet, fällt vor ihm nieder und bittet ihn, einen Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Das dort übersetzte Verb steht in der Präsensverlaufsform, das heißt, sie bittet und bittet, nichts und niemand kann sie stoppen. Tja, und Jesus? Ich glaube, ihr müsst mir da irgendwie helfen, oder? Ja, danke. Ja, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Was ist das für eine Reaktion Jesu? Wirkt ja irgendwie kaltherzig, oder? So lasst uns zunächst darüber nachdenken, warum Jesus sich wohl so in diesem Fall verhalten hat. Und danach liegt dann der Schwerpunkt der etwas kürzeren Predigt auf dieser wirklich bemerkenswerten Frau. Vier kurze Punkte. Richtig ist tatsächlich, unser Herr hat seinen Dienst zunächst bewusst auf das Volk Israel konzentriert. Ich denke, da gibt es mindestens zwei Gründe für. Einmal einen heilsgeschichtlichen Grund. Es ist klar, dass Jesus erst einmal die Juden ansprechen wollte, dass er dann auch eher durch Juden verworfen und hingerichtet werden sollte, natürlich mit Hilfe dann der Römer. Und es war auch klar, dass die Keimzelle der christlichen Gemeinde zunächst einmal aus Juden bestehen sollte. Jedenfalls sollte Petrus und kein Römer oder Grieche oder Phönizier Fels der Gemeinde sein, auf dem der Herr seine Gemeinde eben bauen wollte. Klar war aber auch schon, das war dann auch schon angesagt, nach Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und dem Pfingstereignis bekam die Gemeinde Jesu die Verpflichtung, der ganzen Welt das Evangelium weiterzusagen. Somit war das Ziel immer Weltmission gewesen, aber zunächst ging es Jesus darum, sich auf Israel zu konzentrieren. Und da muss man natürlich auch einen rein praktischen Grund annehmen. Wie viel hatte Jesus schon mit seinem Umfeld zu tun? Und dann eben in diesen wenigen Jahren des öffentlichen Wirkens hoch und runter gewandert, um möglichst viele Städte auch in Israel zu erreichen, viele Ortschaften. Er als Einzelperson konnte nicht gleich von Anfang an die ganze Welt, auch die, nicht damals die bekannte Welt, in den Fokus nehmen. Das ging nicht. Um das Pfingstereignis herum bekehrten sich an Tausende von Leute, die dann auch durch Verfolgungssituationen in die umliegenden Länder zerstreut wurden. In Jerusalem kamen eben auch viele Ausländer zum Glauben. Und dann ging es auch nachher wie eine Rakete los, dass das Wort Gottes in viele, viele umliegende Länder auch ausgebreitet wurde. Aber auch wenn es so ist, dass es da eine Reihenfolge der Sendung gab, ist ja die Reaktion Jesu auf die dringende Bitte dieser Frau immer noch merkwürdig. Wie kann er sie und mit ihr alle anderen Menschen aus den Heidenvölkern, also auch uns, mit Hunden vergleichen? Süß, ne? Interessant war ja auch, also ich bin ja gelernter Krankenpfleger und gelernter Orgelbauer und ungelernter Seemannsmissionar, jetzt vollzeitig seit 28 Jahren, also ich habe keine Theologie und schon gar nicht die alten Sprachen studiert, aber es stand da ja schon auch in dieser alten Elberfelder Übersetzung nicht Hund, sondern Hündchen. Und es ist wohl so, und ich habe es mir eben auch angelesen, in der damaligen Zeit waren Hunde normalerweise halb wilde, dreckige, abfallfressende, streunende Köter. Manche Juden nannten die Heiden unrein, also weil sie unrein waren, auch Hunde. Kultisch unrein, aber Jesus gebraucht hier eben ein doch unübliches Wort, ihr Hündchen, Welpen zu übersetzen. Er gebraucht also einen Ausdruck, den man nicht üblicherweise gebraucht, um jemanden zu beleidigen. Das hat dieses bewusst niedliche Hundesbild da oben eingeblendet. Und was Jesus dieser Frau sagen will, ist wohl das Folgende. Du weißt doch, wie Familien ihre Mahlzeiten einnehmen. Zuerst bekommen die Kinder etwas. Und wenn die Kinder satt sind, bekommt das Hündchen, das auch zum Haus gehört, seinen Anteil. Es ist aber nicht richtig, diese Reihenfolge umzukehren. Also es ist jetzt, und das ist eben wichtig, jetzt auch festzuhalten, es ist jetzt nicht so ein Schimpfwort, das Jesus gebraucht. Das hätte uns sicherlich auch gewundert, wo Jesus doch sonst immer so offenherzig und freundlich auf Menschen zugegangen ist. Aber ich denke, wir sollten auch die Grenzen eines geschriebenen Textes uns vor Augen halten. Uns ist ja bewusst, dass ein geschriebener Text manchmal leichter missverstanden werden kann, das müssen wir auch bei biblischen Texten bedenken, als das direkt gesprochene Wort, wo wir ja viele, viele andere Signale mit aufnehmen. Mimik, Gestik, Tonfall, Lautstärke, Betonung. Über all diese Informationen bekommen wir ja auch einen Sinn dafür, wie unser Gegenüber seine Aussage meint. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand mit aggressivem Tonfall jemanden als Hund beschimpft oder wenn jemand vielleicht schon zurückweisend, aber doch mit freundlichem oder bedauerndem Tonfall dies tut. Gehen wir mal davon aus, dass Jesus seine Zurückweisung nicht harsch oder aggressiv ausgesprochen hat, denn das hat er bei Hilfesuchenden nie getan. Und der nächste Punkt, den halte ich auch für sehr entscheidend beim Verständnis dieses Textes. Es ist ja so, Jesus hat sehr, sehr oft bei seinen Begegnungen mit Menschen Provozierendes gesagt oder Herausforderndes gesagt. Warum? Um beim Gegenüber eine Herzenshaltung rauszukitzeln, die er ja schon kannte. Jesus wusste schon, was im Menschen war. Aber es sollte eben herauskommen. Und dabei konnte es sich sowohl um Negatives wie auch um Positives handeln. Ein Beispiel, als ein selbstgerechter junger Mann auf Jesus zukommt, jemand, der so gut er konnte, die Gebote Gottes einhielt, Jesus nach dem ewigen Leben fragte, antwortete Jesus, verkaufe deinen ganzen Reichtum und folge mir nach. Ist ja nun schon eine Provokation. Also diese Forderung wird weder im Alten noch im Neuen Testament grundsätzlich genannt. Als Bedingung, in die Nachfolge Jesu treten zu können oder Nachfolger Gottes zu sein. Was ist der Grund? Natürlich kennt Jesus die destruktiven Bindungen im Leben dieses Mannes. Sein Reichtum ist ein Götze und hindert ihn daran, dem wahren Gott zu begegnen. Das wusste Jesus im Vorwege. Davon gehe ich aus. Und wir wissen, man kann nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen. Und auf der einen Seite nach außen war das eben ein sehr, sehr religiöser Mensch, der wirklich sein Bestes gab und der offensichtlich auch eine große Sorge hatte, auch das ewige Leben auch wirklich daran nicht vorbeizurutschen. Man sieht es dann auch in der Reaktion dieses Mannes, dass er dann geht. Er geht zwar traurig, aber er geht eben. Und so wichtig ihm Gott ist und so wichtig ihm das ewige Leben ist, wird dann an seiner Reaktion, die Jesus so rauskitzelte, durch diese Forderung deutlich, an allererster Stelle im Leben dieses Mannes stand offensichtlich sein Besitz und war zumindest bis zu diesem Zeitpunkt ein Hinderungsgrund für ihn, wirklich Gott an erste Stelle stellen zu können. Und bei dieser Frau, da wird eben etwas sehr Positives offenbar. Und damit gehen wir dann gleich auch zum zweiten Teil über. Klar, die Zurückweisung durch Jesus ist natürlich auch für sie eine große Herausforderung, aber offensichtlich erkennt sie, und vielleicht so zwischen den Zeilen, weil Jesus ihr eben auch direkt gegenübersteht, sie erkennt offensichtlich zwischen den Zeilen, dass seine Antwort eben nicht nur Provokation, sondern vielleicht irgendwo auch ein Angebot beinhaltet. Und sie nimmt diese Herausforderung an und durch ihre ganze Haltung, die wir dann hier erkennen, drückt sie Folgendes aus. Ich verstehe dich, Herr. Ich gehöre tatsächlich nicht zu deinem Volk. Ich bete den Gott Israels nicht an oder noch nicht an. Und deshalb hast du natürlich recht mit dem, was du sagst. Das sehe ich ein. Also zunächst ist es einmal erstaunlich, dass sie nicht beleidigt ist, dass sie demütig genug ist, nicht auf vermeintliche Rechte zu pochen. Sie gibt zu, ich weiß, ich habe keinen Platz an diesem Tisch, aber dennoch, an dieser Tafel ist doch genug zu essen für alle da. Und ich brauche mein Essen so dringend, meine Tochter leidet. Und so zeigt sie neben ihrer bemerkenswerten Demut eben auch eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit. Sie kämpft mit Jesus so ehrerbietig wie nur möglich, aber sie weigert sich einfach, ein Nein hinzunehmen. Es ist großartig, was diese Frau tut. In unserer westlichen Kultur kennen wir manchmal diese Art, für unsere Anliegen einzutreten. Kaum, wir neigen dazu, auf vermeintliche Rechte zu pochen und fordern sie ein. Wir sagen es vielleicht nicht laut, aber sind doch irgendwie innerlich von unserem so anständigen Charakter überzeugt. Das steht mir doch zu, denken wir. Und doch ist es ein Irrtum. Und so lernen wir von dieser tollen Frau. Bei ihr verbinden sich Demut und Hartnäckigkeit. Sie bleibt dran, ohne jedoch auf irgendwelche Rechte zu pochen. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin, sondern sie sagt, Herr, gib mir, was ich nicht verdient habe, weil du so gut bist. Also sie liefert ja eine Begründung. Weil du gut bist, Herr, hilf mir. Und ohne dass es ihr bewusst ist, folgt sie damit dem Beispiel von vielen alttestamentlichen Vorbildern, die mit Gott sowohl demütig als auch hartnäckig gerungen haben. Es gibt viele Beispiele im Alten Testament. Eins der herausragenden, finde ich, ist Mose. Das Volk Israel hat Gott in der Wüste immer und immer wieder unglaublich provoziert, obwohl sie Wunder über Wunder erlebt haben. Und das gipfelt schließlich in der Aussage, dass sie sagen, diesen Gott wollen wir nicht mehr. So wie die anderen Götter auch, wollen wir einen Gott, der sichtbar ist, einen, den wir uns selbst erschaffen haben. der uns vorangeht. Diesen Gott, der so ist, wie er ist, den akzeptieren wir nicht mehr. Den setzen wir ab. Wir haben jetzt wir wollen einen Gott haben, den wir uns selber geformt haben. Und dann nötigen sie Aaron, ein goldenes Stierbild herzustellen. Tja, nun haben sie ihren Gott, der ihnen vorangehen soll. Ins Weiße Land oder doch wieder zurück nach Ägypten oder doch. Also das ändert sich manchmal minütlich dort mit dem Volk, hierhin, dorthin. Und wie am Anfang schon gesagt, dieses fast 4000 Jahre alte Konzept, ich bastel mir meinen eigenen Gott, er ist heute in Deutschland ja überaus populär, dieses Konzept. Wir erfinden uns unseren eigenen Gott. Viele glauben ja durchaus irgendwie an eine höhere Macht. Und da bedient man sich der unterschiedlichsten Gottesvorstellungen. Da verbinden sich christliche Elemente mit hinduistischen und buddhistischen und esoterischen und humanistischen und sonstigen persönlichen Ideen, die man so hat. Und man bedient sich dieser Patchwork-Methode und gestaltet sich seinen individuellen Gott, wie er einem gefällt, wie er einem nicht in die Suppe spuckt, wie er nicht allzu unbequem ist und wie er einen auch nicht in Frage stellt. Zurück zu Mose. Mose hat gerade in der Begegnung mit Gott einen der heiligsten Momente aller Zeiten erlebt und die 10 Gebote empfangen, die für alle Menschen zu allen Zeiten ethischen Leitlinien. Und so kommt Mose vom Berg Horeb herab, während unten das Volk um das goldene Kalb tanzt. Und nun will Gott dieses Volk zurecht vertilgen. Und dann ringt Mose in langen Gesprächen, in eindringlichen Gesprächen mit dem lebendigen Gott und die gipfeln in dieses unglaubliche Angebot, das der Mose den Gott macht: Vergib ihnen ihre Sünde und wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch des Lebens. Wo finden wir das noch einmal? Ja, bei Paulus, wo er sagt, um meiner Landsleute willen wäre ich bereit, auf das ewige Leben zu verzichten. Natürlich nimmt der Herr dieses Angebot nicht an, aber aufgrund von Moses demütigen Rings mildete der Herr die Strafe erheblich ab. Und er geht dem Volk weiterhin voran und schließlich nach 40 Jahren, und vieles ist ja zwischendurch immer noch wieder passiert, erreichen sie das Verheißene Land. Nun zurück zu der bemerkenswerten Frau. Sie ringt so demütig, wie sie kann, aber doch mit großer Hartnäckigkeit um ihre Tochter. Und so antwortet Jesus ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Also der Herr lobt ihren Glauben. Zu glauben heißt ja, Jesus zu vertrauen, und genau das tut diese erstaunliche Frau. Immer wieder muss er Jesus Freund und Feind kritisieren, weil es ihnen an Glauben mangelt. Die Frau kann er loben. Und durch die ganze Haltung dieser tollen Frau macht sie deutlich, dass sie ja das Wesen von Gnade verstanden hat. Und damit hat sie den Kern des Evangeliums besser verstanden als viele der Insider, die sich sonst um Jesus scharten. Gott handelt ja aufgrund von Gnade, die er uns anbietet, die wir aber auch mit Nachdruck und mit großer Entschlossenheit annehmen sollten. Noch weiß sie doch gar nicht, dass Jesus bald auch für ihre Sünde sterben wird. Gottes großen, über Jahrtausende angelegten Heilsplan, den kennt sie doch noch gar nicht. Und doch hat sie mehr vom Wesen der Gnade und somit vom Kern des Evangeliums verstanden, als die meisten Menschen ihres Umfeldes. Eine absolut erstaunliche Frau. Bei dieser Frau zeigt sich eine Verknüpfung von Demut und Hartnäckigkeit. Und in dieser Verknüpfung findet man das selten und es ist doch so entscheidend. Wäre sie nur demütig gewesen, wäre das ja auch klasse. Aber es gibt auch so eine Demut, so eine fatalistische Demut, oder ich bin es gar nicht wert, dass Jesus mir hilft. Die ist gar nicht die Demut, die Jesus unbedingt bei uns sehen möchte. Wäre sie nur hartnäckig gewesen, wäre es vielleicht zu unverschämten Forderungen zu kommen. Sie hätte etwas gefordert, von dem sie denkt, dass es ihr zusteht, aber das wäre falsch. Wer hat schon irgendwelche Rechte, bei Gott etwas einzufordern? Niemand. Nein, sie vertraut darauf, dass Jesus gut ist, und das verleiht ihr die Hartnäckigkeit, die unseren Herrn ganz tief beeindruckt. Sie setzt auf die Güte Jesu und hat damit die Gnade und damit das Evangelium im Kern erfasst. Sie hat nur wenig Wissen, wenig Erkenntnisse, wenig Licht. Aber dieses kleine Licht, das hält sie Jesus mit großer Entschlossenheit entgegen. Eine erstaunliche, eine absolut bemerkenswerte Frau, Und hier nochmal im schnellen Überblick, warum verhält sich Jesus so merkwürdig? Es gibt diese Reihenfolge der Sendung Jesu, erst Israel, dann der Rest der Welt. Jesus gebraucht hier nicht so ein gängiges Schimpfwort, du Hund, sondern eher so eine Verniedlichungsform, keine Beleidigung. Wir müssen die Grenze eines geschriebenen Textes uns vor Augen halten. Und Jesus hat oft Provokation gebraucht oder Herausforderendes gesagt, um eine Herzenshaltung hervorzukitzeln. Und dann diese erstaunliche Frau, wo sich Demut und Hartnäckigkeit verknüpfen, wo deutlich wird, da ist Glaube und ein Verständnis für das Evangelium in dem Sinne, dass sie verstanden hat, ich brauche Gnade. Ein Kernverständnis, das wir alle brauchen, um überhaupt bei Gott anzukommen. Wir beten.